Hallo und herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Physikalische Chemie 1. Wir haben einen sehr markanten Punkt erreicht, denn jetzt an dieser Stelle, an der Schwelle der 15. Lehreinheit mit dem Titel Chemisches Gleichgewicht, leiten wir sozusagen ein großes Finale ein. Noch nicht das der ganzen Vorlesung, da stehen wir bei so rund 60% des curricularen Inhalts, aber des Kapitels Thermodynamik. In dieser jetzt folgenden Lehreinheit beschließen wir das Kapitel Thermodynamik, indem wir es auf den Teilaspekt hinführen, der uns in der Chemie am meisten interessiert: chemische Reaktionen. Wie an früherer Stelle schon mal kurz angedeutet, vollziehen wir jetzt also den Übergang von der chemischen Physik, die wir bisher hauptsächlich betrieben haben, zur physikalischen Chemie. Wir haben ja in unserer allerersten Lehreinheit die Frage in den Fokus gerückt, was ist überhaupt physikalische Chemie? Und haben der noch eine grundlegendere Frage vorangestellt, die lautete, was ist eigentlich Chemie? Und da haben wir gesagt, na, bei Chemie, da denken wir an chemische Reaktionen. Wir denken an so Tafelbilder, in denen ein Reaktionspfeil vorkommt. Das war im bisherigen Verlauf unserer Vorlesung selten anzutreffen, weil wir uns bisher vor allem mit sozusagen Thermostatik beschäftigt haben, also mit einer Beschreibung stofflicher Systeme in Gleichgewichtszuständen. Heute ändert sich das. Also wir bleiben zwar immer noch bei einem Gleichgewichtszustand, aber ab heute kommen vermehrt Reaktionspfeile vor. Betrachten wir doch gleich mal den ersten Reaktionspfeil oder sogar die ersten zwei Reaktionspfeile. Ist nämlich eine Gleichgewichtsreaktion. Wir betrachten eine ganz allgemeine Reaktion. A steht im Gleichgewicht mit B. Das könnte beispielsweise eine cis-trans oder formell korrekter ausgedrückt eine EZ-Isomerisierung eines Olefins sein. In der Chemie interessieren uns in der Regel isobar-isotherme Bedingungen. Das bedeutet, wir verwenden die Zustandsfunktion G, um einen Bilanzansatz für diese Reaktion aus thermodynamischer Perspektive vollziehen zu können. Wir schreiben also gemäß Gleichung 245 dG bei Konstant Pt. Na, was ist das? Da steht kein Arbeitsterm und kein Wärmeterm drin, weil es ja das Variablenensemble Pt konstant sein soll, sondern nur der chemische Term. Und der ist für diese Reaktion mit einem Edukt A und einem Produkt B μ A dNA plus μ B dNB. Aus einer früheren Einheit, konkret aus dem Kapitel Thermochemie, kennen wir schon die Prozess- oder auch Reaktionslaufzahl. dxi ist gleich dNi durch μi. Wenden wir das hier an, können wir auch schreiben minus μ A dxi plus μ B dxi. Das dxi können wir dann da ausklammern und auf die andere Seite der Gleichung bringen, sodass sie die Form annimmt dg durch dxi, also sprich dg nach dxi, bei Konstant Pt, was ja, wie wir auch im Kapitel Thermochemie schon gesehen haben, der freien Reaktionsenthalpie Delta Rg entspricht. Also dort haben wir es genau genommen vor Delta Rh kennengelernt. Aber der Formalismus ist auf G genauso adaptierbar. Und das ist nach der Bilanzierung, die wir jetzt hier vollziehen, einfach μ B minus μ A. Das bedeutet, die freie Reaktionsenthalpie Delta Rg ist gleich der Differenz der chemischen Potenziale, der Produkte und der Edukte. Wir können diesen Ansatz auch ganz allgemein schreiben, indem wir das jetzt nicht für diesen einfachen Reaktionstypus A steht im Gleichgewicht mit B formulieren und indem wir auch grundsätzlich einen Arbeitsterm und einen thermischen Term zulassen. Und dann erhalten wir gemäß Gleichung 246 dG ist gleich VdP minus SdT plus Summe μI dNi. Und in der Summe können wir wiederum ersetzen, dxi sei dNi durch μI, sodass daraus wird VdP minus SdT plus Summe μI μI dxi. Wie wir gerade gesehen haben, entspricht die Summe μI μI der freien Reaktionsenthalpie Delta Rg, sodass die Gleichung die Form hat VdP minus SdT plus Delta Rg dxi. Da es ein grundsätzliches Bestreben freiwillig ablaufender Prozesse ist, die freie Enthalpie zu minimieren, können wir daraus schließen, dass alle chemischen Prozesse in eine Richtung ablaufen, in der die Summe μI dNi minimal wird. Für unser ganz einfaches Beispiel eines Gleichgewichts A im Gleichgewicht mit B bedeutet dies, haben wir den Fall vorliegen, dass μA größer μB ist, dann läuft die Reaktion freiwillig in Richtung A zu B ab, also in Richtung der Hinreaktion, entlang des Gradienten des chemischen Potentials. Wir wissen ja, dass das chemische Potential auch konzentrationsabhängig ist und dass wir es beispielsweise ausdrücken können als μA ist gleich μA Standard plus RTL in xA. Dieser konzentrationsabhängige Wert nimmt also jetzt im Laufe der Reaktion ab, denn die Reaktion läuft ja in Richtung A zu B. Das bedeutet, der Molenbruch xA nimmt ab und damit auch das chemische Potential μA. Gleichsam nimmt der Molenbruch xB zu und damit auch das analoge chemische Potential für den Stoff B. μB ist gleich μB Standard plus RTL in xB. Der Gradient des chemischen Potentials wird damit flacher. Ein Gleichgewicht ist erreicht, wenn beide chemischen Potenziale gleich sind. Im umgekehrten Fall, wenn μA kleiner μB sei, dann bedeutet das, eine Minimierung dieses chemischen Terms wird erreicht, wenn die Reaktion in genau die andere Richtung abläuft, also in Richtung B zu A, also in Richtung der Rückreaktion. Wiederum entlang des Gradienten des chemischen Potentials, der dann eben genau umgekehrt verläuft. Der Molenbruch des Stoffes A nimmt dann zu während der Reaktion und demgemäß nimmt auch das chemische Potential des Stoffes A zu, gemäß der Formel μA ist gleich μA Standard plus RTL in xA. Umgekehrt nimmt der Molenbruch des Stoffes B xB während der Reaktion ab und daher nimmt auch das zugehörige chemische Potential μB ist gleich μB Standard plus RTL in xB ab. Der Gradient des chemischen Potentials wird damit flacher, bis die chemischen Potentiale μA und μB gleich sind. Das deutet einen Gleichgewichtszustand an. Wir können also generell festhalten, chemische Reaktionen streben grundsätzlich einem Zustand ausgeglichener chemischer Potentiale entgegen. Allgemein können wir also sagen, dass ein Zustand Summe μI dNI gleich 0 angestrebt wird. Das heißt Delta RG gleich 0 nach der oben genannten Definition. Der thermodynamisch beste Zustand, an dem das dann erreicht ist, ist aber oft nicht ein vollständiges Abreagieren von A zu B oder generell von den Edukten zu den Produkten, denn oft haben wir es mit einphasigen Systemen zu tun, also Reaktionen in homogenen Einphasensystemen. In diesen ist Mischen der Edukte und Produkte möglich. Und das erzeugt vorteilhafte Mischungsentropie, was wir auch wiederum als Beitrag zur freien Enthalpie bilanzieren können. Demgemäß liegt bei solchen Homophasensystemen ein Gleichgewicht nicht bei 100%igem Umsatz, sondern irgendwo auf halber Strecke in Anführungszeichen. Ist nicht notwendigerweise genau die halbe Strecke, also irgendwo dazwischen vor. Abbildung 1.50 visualisiert das. Wir sehen hier eine Auftragung der freien Enthalpie für eine Reaktion als Funktion der Reaktionslaufzahl, die ja Werte zwischen 0 und 1 hat. Und wir sehen zwei Datensätze. Der eine ist eine gerade Linie und der andere ist eine Kurve. Die gerade Linie stellt den Fall ohne Mischung von A und B dar, also für eine Heterophasenreaktion. Also für eine Reaktion, bei der A und B getrennt sind, zum Beispiel weil sie in unterschiedlichen Phasen oder Aggregatzuständen vorliegen. Dann hat das System eine Bestrebung, eine beispielsweise hohe eduktfreie Enthalpie GA vollständig in eine niedrigere produktfreie Enthalpie GB umzuwandeln. Oder anders ausgedrückt, bei allen Werten der Reaktionslaufzahl Xi liegt ein Gradient des chemischen Potentials kleiner Null vor. Und demgemäß ein Bestreben, dass die Reaktion in Richtung der Hinreaktion freiwillig abläuft. Wenn es jetzt aber möglich ist, die Stoffe A und B zu mischen, dann kommt zusätzlich zu dieser rein durch die freien Reaktionsenthalpien bedingten Gerade noch eine Kurve mit drauf, nämlich diese Mischungskurve, die wir in der letzten Lehreinheit diskutiert hatten, die grundsätzlich nach unten gewölbt ist und im reinen Mischfall, also ohne Reaktion, ihren tiefsten Durchhänger bei einer Zusammensetzung des Systems 50-50, also bei einem Molenbruch 0,5 hat, weil dort die Mischungsentropie am größten ist, also wir mit einer 50-50-Mischung einfach am meisten Unordnung erzeugen können. Dieser Beitrag kommt jetzt auf den geraden Beitrag in diesem Diagramm noch drauf, oder genauer gesagt, wird davon abgezogen. Die Kurve hängt ja nach unten durch. Und das bedeutet, der tiefste Wert von G liegt jetzt nicht davor, wo alles A zu vollständig B reagiert ist, sondern irgendwo dazwischen. Konkret da, wo dieser Mischungsbauch seinen Durchhänger hat. Also wo eben die Gleichgewichtsbedingung dG nach dXi gleich 0 erfüllt ist. Wir können uns dieses Bild wirklich wie so ein mechanisches Analogon vorstellen, also als ob da wirklich so eine Art Faden durchhängt zwischen zwei Aufhängungspunkten. Je größer die Aufhängungspunkte in Missbalance sind, also je größer deren Höhenunterschied sozusagen ist, desto mehr wird der Durchhängerpunkt des Fadens mehr auf der einen oder mehr auf der anderen Seite liegen, also auf der Seite, wo der niedrigere dieser beiden Aufhängungspunkte ist. Und je mehr diese beiden sozusagen Aufhängungspunkte ausgelevelt sind, umso mehr wird der Durchhänger des Fadens in der Mitte zwischen beiden sein. Bei stark unterschiedlichen freien Enthalpiewerten der Stoffe A und B dominieren die Gleichgewichtslage und es ist dann schon sehr günstig, die Reaktion nah an eine Gleichgewichtslage heranzubringen, wo viel des frei enthalpisch deutlich günstigeren Stoffes vorliegt. Aber je weniger dieser Unterschied betont ist, desto mehr setzt sich der Mischungsbeitrag durch und favorisiert eine Gleichgewichtslage ungefähr in der Mitte. Es gibt einen Spezialfall, der ist Ihnen auch in Abbildung 1.50 gezeichnet, das ist das rechte Diagramm da, wo die Edukte und Produkte tatsächlich energetisch und damit auch frei enthalpisch absolut gleich liegen und damit rein der Mischungsterm die Gleichgewichtslage dominiert, die dann eben bei exakt 50-50, also bei einer Reaktionslaufzahl von 0,5 liegt. Können Sie sich denken, was das für ein Fall ist? Ich gebe Ihnen einen Tipp, ist ein Fall aus der organischen Chemie, aus dem Teilgebiet Stereochemie. Dieser Fall ist ein Racemisierungsprozess, also eine Umwandlung von einem R in ein S oder von einem S in ein R-Enantiomer. Solche Enantiomere sind energetisch absolut gleich, deswegen können wir sie auch nicht durch einfache Grundoperationen wie beispielsweise Destillation voneinander trennen. Erst wenn mehrere Stereozentren vorliegen, Wenn wir es also mit Diastereomeren zu tun haben, dann liegen energetische Unterschiede vor. Und dann macht sich das auch beispielsweise in unterschiedlichen Siedepunkten. Leicht unterschiedlich, aber immerhin bemerkbar. Reine Enantiomere, die aber nur ein Stereozentrum haben, zeigen solche Unterschiede hingegen nicht, weil sie eben energetisch absolut gleichwertig sind. Die zu trennen ist dann schon schwieriger. Eine Methode, mit der das beispielsweise geht, ist chirale Chromatographie, wo also ein chirales Chromatographie-Substrat diastereomere Wechselwirkungskomplexe erzeugt. Also eine der beiden Enantiomerformen leicht bevorzugter retendiert als die andere. Da es also in diesem Fall einer Umwandlungsreaktion von Enantiomeren ineinander keine energetischen Unterschiede zwischen Edukt und Produkt, also S-Form und R-Form oder umgekehrt, gibt, bestimmt rein der Mischungsterm die Gleichgewichtslage und die liegt dann eben genau bei Xi gleich 0,5, also genau bei einer 50-50-Mischung. Deswegen führen solche Racemisierungsprozesse auch immer zu einer 50-50-Verteilung der Enantiomere und eben nicht zu einem enantiomeren Überschuss. Wichtig hierbei, ich habe es eigentlich schon gesagt, aber möchte es nochmal unterstreichen, dieser Fall liegt vor, wenn die Reaktanten in einer Phase vorhanden sind, sich also darin mischen können. Haben wir es mit Heterophasenreaktionen zu tun, also beispielsweise Stoffe in verschiedenen Aggregatzuständen, dann liegt der Fall der geraden Linie in der linken Zeichnung in Abbildung 1.50 vor und es findet vollständiger Umsatz von A zu B statt. Sowas ist also grundsätzlich vorteilhaft und das ist in der Tat eine Motivation dafür, die Prozessführung chemischer Reaktionen so zu wählen, dass das Heterophasenreaktionen sind. Wenn Sie das nicht freiwillig sind, dann lassen Sie sich vielleicht Maßnahmen treffen, sodass Sie das werden. Ein berühmtes Beispiel dafür ist das azeotrope Ausschleppen von Reaktionswasser aus einem Reaktionssystem, wodurch wir es fortwährend dem System entziehen und dem System quasi nie erlauben, ein Gleichgewicht einzugehen und die Reaktion dann von der einen komplett auf die andere Seite schleppen. Ein anderes, ganz triviales Beispiel, das wir mit demselben Konzept auch erarbeiten können, sind Phasenübergänge. Wir können diese Gleichgewichtsreaktion A im Gleichgewicht mit B ja auch auffassen als ein Phasengleichgewicht. A und B müssen jetzt ja nicht zwangsweise unterschiedliche Stoffe sein. Das kann ja auch derselbe Stoff in unterschiedlichen Phasen sein, also beispielsweise Wasser in der flüssigen und Wasser in der gasförmigen Phase. In diesem Fall erfolgt keine Mischung der Komponenten, obwohl die perfekt mischbar sind, ist ja derselbe Stoff, weil sie eben in unterschiedlichen Phasen vorliegen und demnach erfolgt in Anführungszeichen vollständiger Umsatz dieses Phasenübergangs. Wir wollen das chemische Gleichgewicht jetzt einmal quantitativ thermodynamisch weiter behandeln. Dazu schauen wir auf Gleichung 247. Eine Gleichgewichtsbedingung ist grundsätzlich, dass dG gleich 0 ist. dG hatten wir zuvor in Gleichung 246 identifiziert als VdP minus SdT plus Summe μ i dNi. Und das soll jetzt gleich 0 sein. Oft interessieren uns, wie eingangs schon gesagt, isobare und isotherme Bedingungen. Das heißt, P und T sind konstant. Das heißt, der Arbeitsterm und der Wärmeterm VdP minus SdT fallen raus aus der Bilanz. Und wir haben da einfach stehen Summe μ i dNi gleich 0. Wiederum führen wir die Reaktionslaufzahl in diese Gleichung ein, indem wir substituieren dxi ist gleich dNi durch μ i und überführen dadurch die Gleichung in die Form Summe μ i μ i dxi gleich 0. Da können wir das dxi auch rausdividieren und einfach schreiben, 0 ist gleich Summe μ i μ i. Das μ i ersetzen wir durch seine konzentrationsabhängige Form in der allgemeinsten Variante μ i Standard plus RT ln A i, wobei wir hier als Konzentrationsmaß A die Aktivität verwenden. Dann nimmt die Gleichung die Form an, 0 ist gleich Summe μ i mal in Klammern μ i Standard plus RT ln A i. Diese Summe können wir in zwei Teilsummen aufteilen. Der eine Teil beinhaltet die Standardwerte des chemischen Potentials und der andere beinhaltet die konzentrationsabhängigen Terme. Also die erste Summe lautet dann Summe nü i mü i Standard und die zweite Summe lautet Summe nü i RT ln A i. Was uns diese beiden Teilsummen jetzt ausdrücken, ist folgendes. Die erste Teilsumme, also Summe nü i mü i Standard, entspricht einer Reaktionsenthalpie pro Formelumsatz der Edukte in ihren Standardzuständen zu Produkten in ihren Standardzuständen. Das ist die Standardreaktionsenthalpie, Delta RG Standard. Die zweite Teilsumme, also Summe nü i RT ln A i, ist die Restreaktionsenthalpie sozusagen. Also der Beitrag, der nötig ist für die Überführung der Stoffe aus den Standardzuständen in die jeweils realen Zustände, wie sie in der Reaktionsmischung vorliegen. Im zweiten Term können wir gemäß der Rechenregeln für Logarithmen den Vorfaktor nü i auch als Exponenten in das Logarithmusargument mitschreiben. Und dann wird insgesamt also daraus Delta RG Standard plus Summe RT ln A i hoch nü i. Aus der letztgenannten Summe können wir jetzt erstmal RT ausklammern und das noch wieder weiter umschreiben gemäß Rechenregeln für Logarithmen, indem wir statt Summe ln AI hoch nü i schreiben ln des Produkts von AI hoch nü i. Die Gleichung nimmt damit die Form an Delta RG Standard plus RT mal ln Pi, also der Produktoperator, angewandt auf AI hoch nü i. Dieses Produkt, das kennen Sie schon aus der AC1-Vorlesung oder wahrscheinlich / hoffentlich von noch früher aus Ihrer Schulausbildung. Das ist nichts anderes als das Massenwirkungsgesetz. Das ist ein Produkt von Aktivitäten, also ein Maß von Konzentrationen der Reaktionspartner hoch ihrer stöchiometrischen Koeffizienten. Und diese stöchiometrischen Koeffizienten sind ja immer negativ, wenn es Edukte sind, und positiv, wenn es Produkte sind. Wenn wir etwas mit einem negativen Exponenten versehen, dann können wir das auch als 1 durch das mit dann einem positiven Exponenten schreiben. Das heißt, die ganzen Edukte tauchen in einem großen Nenner eines Bruches auf und die ganzen Produkte tauchen in einem großen Zähler eines Bruches auf. Was wir hier also stehen haben, ist das Produkt der Konzentrationen der Produkte hoch ihrer Formelkoeffizienten in der Reaktionsgleichung durch das Produkt der Konzentration der Edukte hoch ihrer Formelkoeffizienten in der Reaktionsgleichung. Und das kennen wir, das ist nichts anderes als das Massenwirkungsgesetz, das uns die Gleichgewichtskonstante K definiert. Das ist in den Gleichungen 248 hingeschrieben. Das heißt, wir können für Gleichung 247 auch schreiben, 0 ist gleich, also das, was wir die ganze Zeit diskutieren, ist 0. Ne? 0 ist gleich Delta RG Standard plus RT ln K. Da können wir das Delta RG Standard auf die andere Seite der Gleichung schreiben und haben damit die Finalform von Gleichung 247 erarbeitet. Minus Delta RG Standard ist gleich RT ln K. Die negative Standardreaktionsenthalpie ist gleich thermische Energie mal Logarithmus der Gleichgewichtskonstante des Massenwirkungsbruchs. Machen wir uns diese Gleichung nun einmal sowohl mathematisch als auch konzeptuell klar. Wir unterscheiden dafür 3 Fälle. Delta RG Standard kleiner 0, Delta RG Standard größer 0 und Delta RG Standard gleich 0. Der Fall Delta RG Standard kleiner 0 drückt uns einen freiwilligen Prozess an. Das heißt, die Reaktion in der Schreibrichtung A reagiert zu B läuft dann freiwillig ab, weil sie die Grundbedingung dg respektive delta g kleiner 0 damit erfüllt. Wir nennen diesen Fall exergonisch. Auf eine Erklärung dieses Begriffes komme ich gleich noch. In der letzthergeleiteten Gleichung muss für diesen Fall die rechte Seite größer 0 sein, denn wenn delta rg Standard kleiner 0 ist, also negativ ist, und auf der linken Seite der Gleichung zudem noch ein negatives Vorzeichen davor steht, dann ist insgesamt die linke Seite der Gleichung positiv und das muss ja dann auch die rechte Seite der Gleichung sein. Und damit die positiv ist, muss der Logarithmus was Positives ergeben und das tut er, wenn dessen Argument größer 1 ist. Das heißt, die Gleichgewichtskonstante ist größer 1. Im Massenwirkungsbruch, Gleichung 248, dominiert damit der Zähler über den Nenner, das heißt, die Produkte liegen im Gleichgewicht dominierend vor. Für den umgekehrten Fall gilt jetzt genau das Umgekehrte. Delta RG Standard größer 0 deutet keine freiwillige Reaktion in Richtung A wird zu B an, sondern eben genau umgekehrt, in der Richtung B wird zu A, weil das Kriterium DG größer 0 respektive Delta G größer 0 ein Nicht-Freiwilligkeitskriterium ist. Wir nennen diesen Fall endergonisch und auch hier gehe ich auf diesen Begriff gleich noch ein. Mathematisch bedeutet das, die linke Seite der Finalform von Gleichung 247 ist negativ, denn wenn Delta RG Standard positiv ist, mit einem negativen Vorzeichen davor, dann ist die linke Seite dieser Gleichung insgesamt negativ. Das muss dann auch die rechte Seite der Gleichung sein. Das kann nur erfüllt werden durch den Logarithmus. Und wann ist der negativ? Na, wenn sein Argument kleiner 1 ist. Das heißt, in diesem Fall ist K kleiner 1, das heißt gemäß Massenwirkungsbruch, Gleichung 248, ist der Nenner größer als der Zähler, also dementsprechend liegen Edukte dominierend vor. Das Gleichgewicht liegt auf Eduktseite. Der Fall Delta RG Standard 0 drückt den Fall an, dass Edukte und Produkt gleichwertig sind. Die linke Seite in Gleichung 247 ist dann eben gleich 0. Dann muss auch die rechte Seite der Gleichung 0 sein. Das kann wiederum nur durch den Logarithmusterm erfüllt sein, der wann gleich 0 ist, wenn sein Argument 1 ist. Das heißt, K, die Gleichgewichtskonstante, muss 1 sein. Und das bedeutet für den Massenwirkungsbruch, Gleichung 248, dass Zähler und Nenner gleich sein müssen. Die Gleichgewichtslage ist in der Mitte. Wir haben gleich viel Edukt wie Produkt im Gleichgewicht vorliegen. So, jetzt noch schnell zu diesen Begriffen exergonisch und endergonisch. Das leitet sich, wie so vieles in der Chemie im Gebiet Thermodynamik, aus dem Griechischen ab und bedeutet so viel wie Arbeit abgebend respektive Arbeit aufnehmend. Der exergonische Fall ist also ein Arbeit abgebender Fall. Wir können uns das an folgender mechanischer Analogie klar machen. Wenn wir ein schweres Gewicht und ein leichtes Gewicht über eine Rolle miteinander verbinden, dann wird das schwere Gewicht absinken und dabei das leichte Gewicht anheben, das aber allein ohne diese Kopplung auch absinken würde. Das heißt, das schwere Gewicht gibt Arbeit an das leichte Gewicht ab, sozusagen. Eben exergonisch, Arbeit abgebend. In lebenden Zellen hat übrigens die Oxidation von Kohlenhydraten die Rolle des schweren Gewichts in diesem Bild. Das Gegenteil sind endergonische Reaktionen. Das sind solche Reaktionen, die nur ablaufen, wenn Arbeit reingesteckt wird. Paradebeispiel ist die Elektrolyse. Beachten Sie hier die Abgrenzung der Begriffe exergonisch und exotherm, respektive endergonisch und endotherm. Exotherm respektive Endotherm bedeutete Abgabe respektive Aufnahme von Wärme. Hatte was mit Delta-H-Standard, kleiner respektive größer 0 zu tun. Die Begriffe exergonisch und endergonisch bedeuten nun Abgabe respektive Aufnahme von Arbeit und haben was mit Delta-G-Standard, größer oder kleiner 0 zu tun. Wie hängt das miteinander zusammen? Über die Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtskonstanten. Kommen wir gleich noch drauf. Bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige praktische Notiz. Die Gleichgewichtskonstante gemäß Gleichung 248 ist da erstmal in ganz allgemeiner Form mit Aktivitäten hingeschrieben. Das ist auch sicherlich die korrekteste Form des Konzentrationsmaßes. Pragmatisch ist das aber nicht, denn dazu müssten wir Aktivitätskoeffizienten der Spezies in dieser jeweiligen vorliegenden Mischung kennen. Das tun wir gemeinhin nicht. Deswegen werden meistens im praktischen Fall andere Konzentrationsmaße verwendet, die wir allesamt schon kennengelernt haben. Wenn wir es mit Gasphasensystemen zu tun haben, ist ein praktisches Konzentrationsmaß die Partialdrücke der Gaskomponenten. Damit verwandt können wir auch die Molenbrüche verwenden. Das ist aber jetzt nicht auf Gassysteme restriktiert, das gilt auch für flüssige Systeme. Und ein anderes sehr verbreitetes Konzentrationsmaß in der Chemie ist die Molarität C in der Einheit Mol pro Liter. Wir kennen schon aus unserer Lehreinheit über das chemische Potential, dass wir selbiges in konzentrationsabhängiger Form mit genau diesen drei Maßen für die Konzentration bilanzieren können. Das hatten wir damals als Gleichung 198, 199 und 200 im Skript festgehalten. Die sind Ihnen hier an dieser Stelle nochmal hingeschrieben. Genauso wie wir die chemischen Potenziale in diesen verschiedenen Konzentrationsmaßen damals ineinander überführen konnten, können wir das jetzt auch für die Gleichgewichtskonstanten, hinter denen Massenwirkungsbrüche stecken, die auch in verschiedenen Konzentrationsmaßen vorliegen können, tun. Zwei solche Transformationen sind in den Gleichungen 249 und 250 mal bilanziert. Gleichung 249 bilanziert die Umrechnung von einem Wert Kp in einen Wert Kx, also von einer Gleichgewichtskonstanten, die erstmal in Form eines Massenwirkungsbruches mit Partialdrücken als Konzentrationsmaß gegeben ist, in eine Form, in der das Konzentrationsmaß dann die Molenbrüche sein sollen. Wir gehen also aus von Kp, für das der Massenwirkungsbruch lautet Pi, also Produkt, von Pi durch B Standard hoch Nü I. Da können wir das Daltonsche Partialdruckgesetz direkt anwenden und aus dem Pi ein XiP machen. Dann können wir dieses Produkt in zwei Teilprodukte aufspalten. Das erste Teilprodukt ist das Produkt Xi hoch Nü I und das zweite Teilprodukt ist das Produkt P durch B Standard hoch Nü I. Das erste Teilprodukt ist nichts anderes als wiederum ein Massenwirkungsbruch, jetzt aber mit Molenbrüchen als Konzentrationsmaß. Also die Gleichgewichtskonstante Kx. Das zweite Produkt können wir gemäß Rechenregeln für Potenzrechnung auch noch in eine andere Form schreiben. Statt Produkt P durch P Standard hoch Nü I können wir auch schreiben P durch P Standard hoch Summe Nü I. Damit ergibt sich insgesamt für Gleichung 249, dass die Gleichgewichtskonstante Kp in die Gleichgewichtskonstante Kx umrechenbar ist, einfach durch Multiplikation mit einem Faktor P durch P Standard hoch Summe Nü I. Eine ähnliche Transformation können wir von Kp zu Kc machen, also von einer Gleichgewichtskonstanten mit einem Massenwirkungsbruch, in denen Partialdrücke die Konzentrationsmaße sind, hin zu einer Gleichgewichtskonstanten mit einem Massenwirkungsbruch, in der Molaritäten die Konzentrationsmaße sind. Der Ansatz ist wie eben, Kp ist gleich Produkt Pi durch P Standard hoch Nü I und hier wenden wir jetzt die ideale Gasgleichung an und substituieren Pi durch NiRT durch V. Das Ni durch V in diesem Bruch ist nichts anderes als die Konzentration Ci, das heißt, wir machen daraus Produkt von CiRT durch P Standard hoch Nü I. Wiederum können wir dieses Produkt in zwei Teilprodukte aufteilen, in ein Produkt Ci hoch Nü I und in ein Produkt RT durch P Standard hoch Nü I, wofür wir gemäß den Rechenregeln für Produkte von Potenzen auch schreiben können, RT durch P Standard hoch Summe Nü I. Damit ergibt sich die Finalform von Gleichung 250 dergestalt, dass Kp gleich Kc mal RT durch P Standard hoch Summe Nü I ist. Also das, was wir gerade diskutiert haben, ist schon so ein bisschen Feindetail, ist mir aber wichtig, dass Ihnen das mal gesagt wurde, dass es verschiedene Ausdrucksweisen der Gleichgewichtskonstanten gibt, je nachdem, welches Konzentrationsmaß dafür verwendet wird. Die gehen natürlich alle auf dieselbe Grundform zurück, aus dem Massenwirkungsbruch, wo ein Produkt der Konzentration der Produkte hoch ihrer jeweiligen Formelkoeffizienten durch ein Produkt der Konzentration der Edukte hoch ihrer jeweiligen Formelkoeffizienten steht und eben Konzentration jetzt gemessen als P, als X oder C. Aber diese Gleichgewichtskonstanten sind nicht exakt dasselbe. Also wir sehen das ja übrigens auch schon an den physikalischen Einheiten. Die sind ja auch anders, ne? Die Gleichgewichtskonstante mit Molenbrüchen hat keine physikalische Einheit. Die Gleichgewichtskonstante mit Partialdrücken hat auch keine Einheit, aber auch nur, weil wir das immer jeweils durch den Standardwert P Standard dividieren. Die Gleichgewichtskonstante mit C, also mit Molaritäten, hat aber eine endliche übrig bleibende Einheit. Das finden Sie auch in vielerlei Literatur so, wenn Sie die Tabellenwerte sich dafür anschauen. Und da muss uns jetzt eigentlich klar sein, dass das eigentlich nicht ganz sauber ist, denn damit geht Gleichung 247 gar nicht. Nach der minus Delta RG Standard gleich RTL in K ist. Wenn K eine Größe mit einer Einheit ist, können wir davon keinen Logarithmus bilden. Also das heißt, wir müssen K eigentlich durch ein Massenwirkungsgesetz ausdrücken, in dem die Konzentrationsmaße dimensionslos sind. Also entweder in der es Molenbrüche sind oder Partialdrücke oder meinetwegen auch Aktivitäten, aber nicht Molaritäten. Spätestens da ist diese Transformationsrechnung, die wir hier durchgeführt haben, vielleicht ganz zweckdienlich. So, wir wollen jetzt aber weitermachen und uns die Gleichgewichtskonstanten noch ein bisschen konzeptueller anschauen. Wir gehen also jetzt weg von dieser feinen Betrachtung hin zu einer allgemeineren Betrachtung. Grundsätzlich haben wir ja schon x-mal in unserer Vorlesung gesehen, dass Druck und Temperatur die wichtigsten Variablen in der chemischen Thermodynamik oder wir können generell sagen, in der Chemie sind. Und so ist es natürlich interessant und hochrelevant, sich anzuschauen, wie hängt denn die Gleichgewichtskonstante K von diesen Variablen ab? Und was bedeutet das wiederum für die Lage des chemischen Gleichgewichts? Wie ist also das Gleichgewicht Druck- und Temperaturabhängig? Das wollen wir jetzt diskutieren. Wir starten mit der Druckabhängigkeit. Da ist es jetzt in der Tat wichtig, diese Feinunterscheidung zu machen, denn wie wir gleich sehen werden, ist es leicht unterschiedlich, je nachdem, welches Maß wir für die Konzentrationen im Massenwirkungsbruch verwenden. Für den Fall, dass wir P oder C als Konzentrationsmaß im Massenwirkungsbruch verwenden, gilt Gleichung 251. Wir bilanzieren darin die Druckabhängigkeit der Gleichgewichtskonstanten nicht über die Gleichgewichtskonstante selber, sondern über deren Logarithmus. Das tun wir, weil wir in vielen Gleichungen, zum Beispiel in Gleichung 247, oft ln K drin stehen haben und uns das handliche Ausdrücke gibt. Und so ist es also handlicher, Ableitungen nach den einschlägigen üblichen verdächtigen Zustandsvariablen wie P und T nicht für K selber, sondern für ln K zu bilden, weil wir ln K eben oft als handlichen Ausdruck anfallen haben. Wir können das auch tun, denn der Logarithmus ist eine streng monoton wachsende Funktion. Das heißt, was immer für Änderungen für dessen Argument gelten, also ob das Argument jetzt eine positive oder negative Steigung hat, gilt genauso auch für den Logarithmus davon. Und wenn wir jetzt einfach konzeptuell diskutieren wollen, wie ist die Steigung, ist die positiv oder negativ des Arguments, dann können wir das auch für den Logarithmus davon tun. Und das tun wir jetzt hier. Wir setzen also an dln K, also jetzt entweder Kp oder Kc, nach dp. Und wie sich herausstellt, ist das 0. Denn Kp respektive Kc ergibt sich gemäß Gleichung 247 als minus Delta RG Standard durch RT. Und das minus Delta RG Standard können wir schreiben als Summe nü i mü i Standard. Und wir hatten in unserer Lehreinheit über das chemische Potential schon gesehen, dass die Standardwerte des chemischen Potentials für den Fall, dass wir P respektive C als Konzentrationsmaß verwenden, druckunabhängig sind. Die sind nur temperaturabhängig. In dem einen Fall sind sie einfach temperaturabhängig, in dem anderen Fall sind sie mehrfach temperaturabhängig. Das wird übrigens gleich noch eine Rolle spielen, wenn wir uns für die T-Abhängigkeit von K interessieren. Aber auf jeden Fall sind sie in beiden Fällen druckunabhängig. Das sind druckunabhängige Standardwerte. Und das bedeutet, die Ableitung davon ist dann einfach 0. Für den Fall, dass wir X, also den Molenbruch, als Konzentrationsmaß im Massenwirkungsbruch verwenden, ist es ein bisschen leicht dezent anders. Das sind in den Gleichung 252 bilanziert. Da ist die Ableitung dlnk, in dem Fall lnkx, nach dp ungleich 0. Sie berechnet sich konkret wie folgt. Dlnkx nach dp ist gleich, gemäß Gleichung 247, minus 1 durch t, mal d Delta RG nach dp. Das Delta RG nach dp wiederum können wir auch schreiben als dg nach dxi nach dp. Denn Delta RG ist ja dg nach dxi. Und das leiten wir jetzt eben nochmal nach dp ab. Das heißt, für die Gleichung können wir damit schreiben, ist gleich minus 1 durch rt mal d nach dp von dg nach dxi. Da g eine Zustandsfunktion ist, gilt der Satz von Schwarz, demgemäß wir die Differenziationsreihenfolge umdrehen können. Sprich, wir können die Gleichung transformieren in die Form minus 1 durch rt mal 1 durch dxi von dg nach dp. Was dg nach dp ist, das kennen wir längst aus unserer Lehreinheit über die freie Enthalpie, das ist einfach v. Das heißt, die Gleichung hat dann die Form minus 1 durch rt dv nach dxi. Generell bezeichnet die Operation d nach dxi ein Delta, ne, also diesen Differenziationsoperator nach der Prozesslaufzahl, die hier in dem Fall eine Reaktionslaufzahl ist. Das heißt, dv nach dxi, das ist einfach Delta Vr, das Reaktionsvolumen, die Volumenänderung während der Reaktion. Das Endresultat dieser Betrachtung ist demgemäß dlnk x nach dp ist gleich minus 1 durch rt Delta Rv. Wir nennen diese Gleichung Wandhoffsche Reaktionsisotherme. Oft ist das Delta Rv nahezu 0. Oft haben wir bei Reaktionen keine maßgebliche Volumenänderung vorliegen. Und demgemäß ist der Differentialquotient d ln kx nach dp auch nahezu 0. Und wir können wieder, wie in den beiden zuvor diskutierten Fällen, sagen, dass k auch hier fast druckunabhängig ist. Aus allen diesen Fällen folgt also, dass k bei einer Änderung von p konstant bleibt. Oder zumindest nahezu konstant bleibt. Das bedeutet aber nicht, dass die Gleichgewichtslage zwangsweise gleich bleiben muss. Die kann sich auch verschieben und wird sich in der Tat verschieben bei Druckänderung, wenn wir es mit unterschiedlichen Teilchenanzahlen auf Produkt- und Eduktseite zu tun haben. Konkret äußert sich das so, dass eine Druckerhöhung beispielsweise dazu führt, dass das Gleichgewicht auf die Seite der Reaktion verschoben wird, wo weniger Teilchen vorliegen, sodass dieser Produkt Pi hoch Nyi-Term im Massenwirkungsbruch wieder auf dasselbe K führt. Und das muss er ja tun, denn das K soll ja konstant bleiben. Das Umgekehrte gilt analog für den Fall der Druckabsenkung. Also, wir können uns mal ein Beispiel anschauen. Nehmen wir mal eine Beispielreaktion an. A steht im Gleichgewicht mit 2B. Also das ist jetzt ein Prozess, wo ein Molekül A fragmentiert in zwei Fragmente und die aber auch wieder sich zusammenfinden können zu dem Ausgangsmolekül. Ein ganz klassisches Lehrbuchbeispiel hierfür ist das Gleichgewicht zwischen Stickstoffdioxid und seiner Dimerenform, die Stickstofftetroxid. Demgemäß 2NO2 im Gleichgewicht steht mit N2O4. Das heißt, wenn wir das jetzt sozusagen umgekehrt lesen, dass das Dimer mit den zwei Monomeren im Gleichgewicht steht, N2O4 im Gleichgewicht mit 2 mal NO2, dann haben wir diese Form, wie wir sie hier jetzt diskutieren. A im Gleichgewicht mit 2B. Wenn wir dafür eine Gleichgewichtskonstante formulieren, jetzt sinnigerweise mit den Partialdrücken als Konzentrationsmaß, dann ist der Massenwirkungsbruch K ist gleich PB² durch PA. Denn der Stoff B hat einen stöchiometrischen Koeffizienten von 2 und der wird ja im Massenwirkungsbruch zum Exponenten. Deswegen PB² im Zähler und PA ohne irgendwelche Exponenten im Nenner. Wenn wir jetzt den Druck erhöhen, dann erhöhen sich beide dieser Partialdrücke, sowohl PA als auch PB. Aber das PB im Zähler erhöht sich quadratisch, das PA im Nenner erhöht sich lediglich linear. Das bedeutet, es würde sich der Wert der Gleichgewichtskonstanten ändern. Darf er aber nicht, denn K soll mit Druckänderung konstant bleiben, wie wir uns gerade klar gemacht haben. Das bedeutet, die Ps müssen sich ändern. Und das können sie nur, wenn sich die Teilchenzahlen ändern, also sprich, wenn sich die Gleichgewichtslage verschiebt. So, dass weniger B und mehr A im System ist, dass also der Zähler kleiner und der Nenner größer wird, sodass das am Ende wieder dasselbe K ergibt wie vorher. Das System weicht hier also sozusagen einem äußeren Zwang aus. Wir können uns das auch illustrativ vorstellen. In einem System, bei der auf der einen Seite der Reaktion, in unserem letzten Beispiel auf der Eduktseite, wenig Teilchen vorliegen und auf der anderen, in unserem Beispiel der Produktseite, viel Teilchen vorliegen, empfindet in Anführungszeichen eine Druckerhöhung jetzt als so eine Art äußeren Zwang und weicht diesem Zwang in einer Art Reizreaktionsverhalten aus, indem es sich so einstellt, dass es die Teilchenzahl insgesamt verringert. Dieses sogenannte Prinzip des kleinsten Zwanges wurde von Le Chatelier 1888 und Braun 1887 erkannt und trägt oft leider nur den Namen des einen, Le Chatelier-Prinzip. Schauen wir uns jetzt als nächstes auch die Temperaturabhängigkeit des chemischen Gleichgewichts einmal an. Lassen Sie uns das erstmal konzeptuell diskutieren, auf Grundlage des Le Chatelier-Prinzips, das wir uns gerade eben klar gemacht haben. Wenn wir es mit einer exothermen Reaktion zu tun haben, können wir das Le Chatelier-Prinzip jetzt so verstehen, dass eine Temperaturerhöhung ein äußerer Zwang ist, dem das Gleichgewichtssystem auszuweichen sucht, indem die Gleichgewichtslage sich weg von den Produkten, also weg von der Produktion von Reaktionswärme, hin zu den Edukten verschiebt. Das heißt, dass die exotherme Hinreaktion benachteiligt und die endotherme Rückreaktion bevorteiligt wird. Völlig analog können wir es für eine Temperaturerniedrigung diskutieren. Temperaturerniedrigung ist auch wieder als äußerer Zwang aufzufassen, der jetzt umgekehrt die exotherme Hinreaktion begünstigt und die endotherme Rückreaktion benachteiligt. Umgekehrt können wir es auch wieder diskutieren. Für eine endotherme Reaktion in Hinrichtung führt eine Temperaturerhöhung zur Verschiebung des Gleichgewichts zu den Produkten, sodass eben der endotherme, also wärmeverbrauchende Prozess, bevorzugt wird und entsprechend umgekehrt. Soviel zur qualitativen Betrachtung auf Basis des Le Chatelier-Prinzips. Können wir dem auch eine quantitative Betrachtung an die Seite stellen? Ja, natürlich, der Ansatz ist genauso, wie wir es gerade eben auch schon gemacht haben. Wir leiten einfach die Gleichgewichtskonstante nach T ab. Und genauso, wie wir das gerade für P gemacht haben, tun wir es nicht für die Gleichgewichtskonstante selber, sondern für den ln davon. Und dann schauen wir mal, wohin uns das bringt. Wir können schon vorab klar machen, dazu schauen wir auf Gleichung 253, die uns nochmal vor Augen führt, was wir schon mehrfach gesehen haben, dass minus Delta RG Standard ja Summe μ I μ I Standard ist. Und diese μ I's, die sind temperaturabhängig. Das heißt, hier ergibt sich jetzt für den Differentialquotienten dk nach dt, respektive dln k nach dt, auf jeden Fall nicht null, weil wir es hier jetzt mit temperaturabhängigen Größen zu tun hatten. Zuvor bei der Druckabhängigkeit hatten wir es zumindest in den Fällen Kp und Kc mit druckunabhängigen Standardwerten des chemischen Potentials zu tun und demnach war auch K druckunabhängig. Hier ist das jetzt nicht so. Hier geht es jetzt nämlich um die Temperaturabhängigkeit und hier sind die Standardwerte des chemischen Potentials in jedem Fall temperaturabhängig. Auch hier müssen wir streng genommen wieder eine Feinunterteilung für die Fälle Kp, Kx und Kc machen, weil die in unterschiedlichem Ausmaß temperaturabhängig sind. Wir diskutieren erstmal Kp und Kx. Das führt uns zu Gleichung 254. Dort berechnen wir, wie gerade angekündigt, dLnK, also jetzt Kp oder Kx, nach dT. Das LnK in diesem Differentialquotienten können wir gemäß Gleichung 247 substituieren als minus 1 durch T Delta Rg. Das wir hier jetzt nochmal nach dT ableiten. Das müssen wir nach der Produktregel tun, denn wir haben hier mehrere Temperaturabhängigkeiten drin. Einmal die in dem Faktor 1 durch T und einmal die in dem Faktor Delta Rg enthaltene Temperaturabhängigkeit von eben Delta Rg. Nach Produktregel abgeleitet ergibt sich damit plus 1 durch RT Quadrat mal Delta Rg minus 1 durch RT mal d nach dt von Delta Rg. Wiederum schreiben wir, wie gerade eben bei der Bilanzierung der Druckabhängigkeit, das Delta Rg in letztgenanntem Differentialquotienten aus als dg nach dxi. Und wiederum wenden wir jetzt den Satz von Schwarz an, drehen die Differentiationsreihenfolge um und machen aus dg nach dxi nach dt ein dg nach dt nach dxi. Was dg nach dt ist, wissen wir aus unserer Lehreinheit über die freie Enthalpie, das ist minus s. Und somit erhalten wir insgesamt für diesen Teil der Gleichung plus 1 durch RT dS nach dxi. Für das dS nach dxi können wir uns wiederum klar machen, dass der Differentialoperator d nach dxi auch geschrieben werden kann als Delta R, uns also eine Änderung einer auf ihn applizierten Größe über den Reaktionsverlauf angibt. Und wir jetzt also für dS nach dxi auch schreiben können Delta RS, das ist die Reaktionsentropie. Danach nimmt die Gleichung insgesamt die Form an plus 1 durch RT Quadrat Delta Rg, also das haben wir die ganze Zeit jetzt stillschweigend mitgeschleppt, das habe ich jetzt nur eben nicht immer einzeln noch mit erwähnt, plus 1 durch RT Delta RS. Wir können das Nenner gleich machen auf den gleichen Nenner RT Quadrat, dann wird daraus Delta Rg plus T Delta RS durch RT Quadrat. Na, und was da im Zähler dieses Bruches jetzt steht, das können wir auch durch Delta RH ersetzen. Das heißt, insgesamt ergibt sich als Endresultat in Gleichung 254 dLnK, jetzt für Kp und Kx, nach dt ist gleich Delta Rh durch Rt Quadrat. Wir nennen dies die Van't-Hoff'sche Reaktionsisobare. Wenn wir jetzt im Gegensatz zu den Massenwirkungsbrüchen hinter Kp und Kx die Molarität C als Konzentrationsmaß im Massenwirkungsbruch haben wollen, dann ist die Rechnung leicht anders, denn dann ist der Standardwert des chemischen Potentials, wie wir in unserer Lehreinheit über das chemische Potential gesehen haben, mehrfach temperaturabhängig. Das ist in Gleichung 255 hingeschrieben. Minus Delta Rg nimmt dann die Form an, Summe nü i mü i Standard, was T-abhängig ist, plus ein zweiter T-abhängiger Term, Rt ln P durch P Standard. Damit ergibt sich für die Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtskonstanten Kc Gleichung 256. Wir setzen an, d ln Kc nach dt und substituieren zunächst mal Kc durch den Kp-Wert, wie wir das vorher in dieser Lehreinheit uns klar gemacht hatten, gemäß Gleichung 250. Dann wird daraus minus d nach dt von jetzt dem Kc in Kp übersetzt. Also Kp mal Rt durch P Standard hoch Summe nü i. Und damit wir nicht so viel Schreibarbeit haben, schreiben wir für dieses hoch Summe nü i jetzt einfach hoch nü. Gemäß den Rechenregeln für Logarithmen können wir den Logarithmus eines Arguments, das ein Produkt ist, auch aufsplitten in eine Summe von Logarithmen, die jetzt ihrerseits als Argument einen der beiden Faktoren des vorigen Produkts haben. Und dann wird daraus minus d nach dt von ln Kp plus ln Rt durch P Standard hoch minus nü. Da können wir jetzt den Differentialoperator d nach dt auf diese beiden Summanden einzeln anwenden. Und dann haben wir da stehen dln k, was jetzt hier kp ist, nach dt minus nü d nach dt ln rt durch p Standard. Für den linken Summanden können wir weiterrechnen, so wie wir das gerade eben schon getan haben und landen beim Endresultat ist gleich delta rh durch rt Quadrat, respektive 1 durch rt Quadrat mal delta rh. Den zweiten Summanden müssen wir nach Kettenregel ableiten und letzten Endes wird daraus minus nü mal 1 durch t. Machen wir beides Nenner gleich und fassen es zu einem Bruch zusammen, wird daraus Delta Rh minus nü Rt durch Rt Quadrat. Ja, und das Delta Rh minus nü Rt, das ist nichts anderes als Delta Ru. Das heißt, das Endresultat dieser Herleitung in Gleichung 256 ist d ln Kc nach dt ist Delta Ru durch Rt Quadrat. Also es ist sehr ähnlich zur Van't-Hoff'schen Reaktionsisobare mit einem kleinen Detailunterschied. Es ist nicht Delta Rh, sondern Delta Ru, was hier eingeht. In beiden Fällen können wir aber die Auswirkung einer Temperaturänderung auf die Gleichgewichtskonstante, respektive den Logarithmus davon, gleichsam diskutieren. Um das berechnen zu können, müssen wir diese beiden Gleichungen, 254 respektive 256, eigentlich noch integrieren, weil die jetzt ja erstmal das in differenzieller Form angeben, also d ln k nach dt. Um da zu einem temperaturabhängigen ln k zu kommen, muss das integriert werden. Da das t in Form von 1 durch rt Quadrat in beiden Gleichungen auftritt, wird dann daraus ein minus 1 durch rt. Das heißt, da kommt ein negatives Vorzeichen zustande. Und das spielt dann zusammen mit den negativen Werten der ebenfalls darin vorkommenden Delta RH respektive Delta RU und ergibt insgesamt einen positiven Wert von ln k. Das bedeutet, k selber muss größer 1 sein. Das heißt, gemäß Massenwirkungsgesetz liegt das Gleichgewicht auf Seiten der Produkte. Erhöhen wir jetzt die Temperatur, die ja im Nenner der Gleichung vorkommt, so wird der Wert von ln k und damit auch k selber kleiner. Eine kleinere Gleichgewichtskonstante bewirkt wiederum im Massenwirkungsgesetz, dass der Zähler sinkt, respektive der Nenner steigt. Das zeigt uns an, dass sich die Lage des Gleichgewichts bei Temperaturerhöhung in dem Fall, wo Delta RH respektive Delta RU negativ ist, also bei exothermen Reaktionen, sich das Gleichgewicht zu den Edukten verschiebt. Genauso wie wir es am Eingang dieser Diskussion auf Grundlage des Le-Chatelier-Prinzips qualitativ diskutiert hatten. Gut, damit haben wir also ein wirklich umfassendes Verständnis des chemischen Gleichgewichts erlangt. Und das hat für die ganze Chemie in all ihren Facetten höchste Relevanz. Im Skript ist Ihnen ein sehr prominentes Beispiel gegeben, eines großindustriellen Prozesses, der Ammoniaksynthese. Das ist eine typische Gleichgewichtsreaktion, das ist eine Gasphasenreaktion, bei der genau diese Effekte, die wir gerade diskutiert haben, Druck- und Temperaturabhängigkeit wichtig sind. Da es eine exotherme Reaktion ist, können wir die Gleichgewichtslage hin zu dem uns interessierenden Produkt Ammoniak verschieben durch Temperaturverringerung. Das heißt, für diese Reaktion ist es vorteilhaft, wenn sie bei geringen Temperaturen ausgeführt wird. Das hat aber einen Nachteil. Wie wir in einigen Lehreinheiten noch sehen werden, nimmt dann die Reaktionsgeschwindigkeit ab. Und das heißt, die Reaktion hat dann zwar eine Gleichgewichtslage, die vorteilhaft für uns ist, aber bis die Gleichgewichtslage mal erreicht ist, dauert es sehr lange. Es gibt aber einen Ausweg aus diesem Dilemma und das ist, wie wir auch noch in einigen Lehreinheiten sehen werden, die Verwendung von Katalysatoren. Für die Ammoniaksynthese wird da fein verteiltes Eisen auf einem Träger noch versetzt mit verschiedenen Oxiden verwendet, was diese Gasphasenreaktion heterogen katalysiert. Gleichsam können wir die Druckabhängigkeit für dieses Gleichgewicht diskutieren, genau wiederum gemäß beispielsweise des Le-Chatelier'schen Prinzips. Es ist eine Reaktion mit vielen Eduktmolekülen und weniger Produktmolekülen, das heißt gemäß Le-Chatelier'schen Prinzips verschiebt sich die Gleichgewichtslage zugunsten des Produkts, und das ist ja das, was uns interessiert, bei Druckerhöhung. Das heißt, es ist vorteilhaft, diese Reaktion bei hohen Drücken auszuführen. Das ergibt aber jetzt ein prozesstechnisches Problem, denn Durchführung von Reaktionen bei hohen Drücken ist technisch grundsätzlich schwierig. Gelöst wurde das durch den Ingenieur Karl Bosch, der Reaktoren entsprechend ausgelegt hat, sodass sie diesen hohen Drücken standhalten. Und gemeinsam mit dem Chemiker Fritz Haber hat Karl Bosch auf diese Art und Weise das Haber-Bosch-Verfahren zur Ammoniaksynthese entwickelt. Das ist noch heute ein grundwichtiger Prozess, mit dem immense Mengen an stickstoffhaltigen Düngemitteln produziert werden, die ihren Stickstoff letzten Endes aus Ammoniak bekommen. Dieses Verfahren ist also eine ganz wichtige industrielle Grundlage für die Ernährung einer stets wachsenden Populationszahl auf dem Planeten. Wir können also sagen, das ist sehr wichtig für die Menschheit. Eine sehr große Tragik hierbei besteht nur darin, dass der Entwickler Fritz Haber exemplarisch steht für einerseits Triumph von Wissenschaft, wie wir es gerade beleuchtet haben, und Versagen von Wissenschaft im 20. Jahrhundert. Denn Fritz Haber folgte einem Motto, das lautete: Im Frieden der Menschheit, im Krieg dem Vaterland. Und so stellte Haber sein gesamtes Institut, das war das Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin-Dahlem, während des Ersten Weltkriegs vorbehaltlos in den Dienst der deutschen Kriegsführung und stellte beispielsweise die Ammoniaksynthese in den Dienst der Sprengmittelherstellung. Noch dunkler wurde es, als er sich schließlich der Entwicklung von Giftgasen verschrieb. Haber tat dies, um im Dienste seines Vaterlandes den in den Stellungskrieg geratenen Ersten Weltkrieg schnell beenden zu wollen. Und so wurde am 22. April 1915 vor Ypern zum ersten Mal ein deutscher Gasangriff durchgeführt, der zum grausamen Erstickungstod tausender Soldaten führte. Das brachte aber nicht für das Deutsche Reich die glückliche Wende im Krieg, sondern im Gegenteil ein Hochrüsten aller kriegsführenden Parteien, mit dieser grausamen chemischen Waffe. Für Fritz Haber war das doppelt bitter, denn er wurde nicht nur als Kriegsverbrecher gebannt, sondern verlor auch seine Ehefrau dadurch, Clara Haber, geborene Immerwahr. Das war die erste Frau, die an einer Universität, konkret der Breslauer Universität, promoviert hatte, die jedoch nach ihrer Heirat mit Haber im Schatten von ihm stand und ihre eigenen wissenschaftlichen Arbeiten nie fortsetzen konnte und die sich wenige Tage nach dem Gasangriff in Ypern das Leben nahm. Zerbrochen am Egoismus ihres Mannes und an den Grausamkeiten des Krieges, die ihr Mann mit zu verantworten hatte. Selbst nach dem Ersten Weltkrieg wollte Haber weiter seinem Land dienen. Beispielsweise hat er ein Projekt gehabt, bei dem er versucht hat, aus Meerwasser Gold zu extrahieren, um die immensen Reparationszahlungen begleichen zu können, die das Deutsche Reich den Siegermächten abzuführen hatte. Und dennoch musste Haber im Dritten Reich infolge der antisemitischen Pogrome letzten Endes ins Exil gehen und verließ im Sommer 1933 Deutschland, begleitend vom Schweigen seiner in Opportunismus verfallenen Fachkollegen und Mitbürger, und irrte krank und gebrochen durch Europa umher und erlag letzten Endes in Basel Ende Januar 1934 auf seinem Weg nach Jerusalem, wo er eine Einladung der Hebräischen Universität erhalten hatte, einem Herzversagen. Ich finde es wichtig, dass wir uns in unserer Grundvorlesung als angehende Chemikerinnen und Chemiker auch mal mit solchen Facetten des Wirkens der großen altvorderen Chemikerinnen und Chemiker befassen und erkennen, dass sie sowohl herausragende Wissenschaftler als auch Menschen mit menschlichen Fehlern waren und dass wir, ohne jetzt irgendeine Wertung oder gar Verurteilung vornehmen zu wollen, ihre Errungenschaften in Ehren halten und uns ihre Fehler eine Lehre sein lassen. Das Thema Düngemittel ist jedenfalls heute wieder hochaktuell. Sie kommen ja im ganzen Land an keinem Feld mehr vorbei, auf dem nicht grüne Kreuze stehen. Also hier in unserer rheinhessischen Nachbarschaft ist das immens ausgeprägt. Und die Bauernproteste wurden, zumindest wie man heutzutage so schön sagt, vor Corona immer lauter. Ich ermutige Sie dazu, sich mal mit dem Thema zu befassen. Und zwar von allen Seiten, unter Reflexion aller Positionen. Es ist ein Thema, das uns alle betrifft. Jeden Tag, denn wir sind alle auf Lebensmittel und damit auf landwirtschaftliche Erzeugnisse angewiesen. Machen Sie sich doch mal klar, wo die eigentlich herkommen und welche agrarchemischen, also beispielsweise im Hinblick auf Düngemittel, aber auch welche ökonomischen Wirkungsmechanismen diese in ihre heimischen Vorrats- und Kühlschränke bringen. Damit sind wir am Ende der heutigen Lehreinheit angelangt. Wir haben heute mit dem chemischen Gleichgewicht ein elementares Prinzip der Natur kennengelernt. Mit mannigfaltiger, herausragender Relevanz für die chemische Technik, also wie beispielsweise beim Haber-Bosch-Verfahren, aber noch bei vielen anderen industriellen Prozessen, die wir hier anführen könnten, bis hinein in die Biologie. Auch in lebenden Systemen sind chemische Gleichgewichte, oft sehr komplexe, gekoppelte Gleichgewichte, allgegenwärtig und von höchster Relevanz, beispielsweise für Aspekte wie die Aufrechterhaltung bestimmter pH-Werte in natürlichen zellulären Systemen, unseres Blutzuckerspiegels bis hin zum Membranpotenzial, also Reizleitung in Nerven. Das sind jetzt streng genommen sogar schon elektrochemische Gleichgewichte. Zentrale Rolle in solchen lebenden Umgebungen zur schnellen Einstellung respektive Neueinstellung nach Störung von Gleichgewichten ist übrigens auch wieder Katalyse, wie beim Haber-Bosch-Verfahren. Nur da sind es keine heterogenen Metallkatalysatoren, da sind es Biokatalysatoren, Enzyme. Ein spannendes weiteres Feld jenseits des chemischen Gleichgewichts ist das Feld molekular kontrolliertes Nichtgleichgewicht. Ein sehr faszinierendes Beispiel dafür sind sogenannte oszillierende chemische Reaktionen. Wenn Sie Lust haben, gehen Sie nochmal auf eine Videoplattform Ihrer Wahl und geben Sie dort mal Belousov-Sabotinsky-Reaktion ein. Also bestimmt werden Sie das nicht richtig schreiben, aber ich gehe mal davon aus, der Suchalgorithmus ist schlau genug, der weiß, was Sie meinen, wenn Sie es auch irgendwie so in die Richtung schreiben. Das sind chemische Reaktionen, die ständig zwischen zwei Zuständen hin und her oszillieren. In der Belousov-Sabotinsky-Reaktion ist das sehr gut visuell beobachtbar, deswegen gibt es auch Videos von, weil diese beiden Zustände sich durch unterschiedliche Färbungen auszeichnen. Und wir sehen da also einen Kolben, der ständig seine Farbe ändert, periodisch oszillierend. Das sind Prozesse, die nie ins Gleichgewicht kommen, sondern stets um die Gleichgewichtslage herum oszillieren. Das zu erklären ist, wie gesagt, ein eigenes Feld. Ich kann es aber eigentlich auf einen Satz runterbrechen. Da ist ein Phänomen namens Autokatalyse ein Schlüsselmechanismus. Autokatalyse ist, wenn ein Stoff für sich selbst als Katalysator wirkt, also seine eigene Bildung beschleunigt. Und wenn wir es jetzt mit einem komplexen Reaktionsmechanismus zu tun haben, bei dem mehrere Teilschritte autokatalytischer Natur sind und jeweils voneinander abhängen, dann kommt es zu solchen Oszillationseffekten. Kurze Fußnote hier, ich habe das Wort komplex hier gerade verwendet. Das ist ein Wort, das wird im alltäglichen Sprachgebrauch oft mit dem Wort kompliziert synonymisiert. Das ist aber streng genommen was Unterschiedliches. Wenn wir in der physikalischen Chemie von einem komplizierten System reden, dann könnte das beispielsweise das Einbahnstraßensystem von Mainz-Gonsenheim sein. Wenn wir von einem komplexen System reden, dann ist das ein kompliziertes System, das in sich selbst Kopplungsmechanismen hat. Also beispielsweise, wenn in dem Einbahnstraßensystem im historischen Stadtkern von Mainz-Gonsenheim die Fahrtrichtung vom momentanen Verkehrsaufkommen abhängen würde, dann wäre das ein komplexes System. Und wenn wir es nun mit einem komplexen System mehrfach miteinander gekoppelter Reaktionsschritte in einem komplexen Reaktionsmechanismus zu tun haben, bei denen mehrere autokatalytisch sind, kann es zu Oszillationsphänomenen kommen. Sowas gibt es auch in völlig anderen Teilgebieten der Naturwissenschaften und lässt sich da sogar ziemlich gut konzeptuell erklären. Ich greife mal ein Beispiel aus der Ökologie heraus. Das ist das Beispiel von Räuber-Beute-Beziehungen. In Kanada beispielsweise gibt es Schneefüchse und Schneehasen, die miteinander in einer komplexen Beziehung stehen, nämlich in einer Räuber-Beute-Beziehung. Komplex hierbei jetzt in diesem Sinne, dass die Populationsgröße der einen Population direkt mit der anderen gekoppelt ist. Wenn es zum Beispiel gerade momentan mal viele Schneehasen gibt, dann ist das zur Freude der Schneefüchse, denn dann finden sie viel zu fressen. Dementsprechend steigt die Fuchspopulation. Das ist schlecht für die Schneehasenpopulation, denn dann treffen sie öfters auf einen Räuber und werden gefressen. Dadurch sinkt die Hasenpopulation. Das ist dann schlecht für die Füchse, weil dann finden sie weniger zu fressen. Dementsprechend sinkt dann phasenverschoben auch die Fuchspopulation. Das ist wieder gut für die Hasenpopulation, denn jetzt treffen sie seltener auf einen Räuber, werden seltener gefressen. Dadurch kann sich die Hasenpopulation erholen und steigt wieder an. Was dann wieder phasenverschoben gut für die Fuchspopulation ist, die ihrerseits nachgezogen wieder ansteigt, weil jetzt das Nahrungsangebot für die Füchse wieder steigt. In diesem Beispiel gibt es auch Autokatalyse, nämlich bei der Reproduktion. Je mehr Hasen es momentan gibt, umso mehr reproduzieren die sich auch, also umso mehr Hasenbabys, also noch umso mehr Hasen gibt es dann. Und bei den Füchsen ist es genauso. Das heißt, hier haben wir es mit gekoppelten Systemkomponenten zu tun, deren Konzentrationsänderung jetzt sozusagen von sich selbst und von der anderen Systemspezies abhängt. Und solche gekoppelten autokatalytischen Schritte führen zu Oszillationseffekten. Hasen- und Fuchspopulationen oszillieren periodisch verschoben zueinander um einen Gleichgewichtswert herum. Das ist übrigens messbar, denn beide dieser Spezies werden auch noch gejagt und beispielsweise lässt sich somit über die Statistik der Fälle dieser beiden Spezies genau deren Population verfolgen und in der Tat findet man, dass die periodisch phasenverschoben oszillieren. Ebenso wie dieses Beispiel aus der Ökologie gibt es auch Beispiele aus der Ökonomie, also letzten Endes ist der Konjunkturzyklus nichts anderes. Das lässt sich auch wieder durch das Prinzip von Angebot und Nachfrage auf sowas wie eine Autokatalyse zurückführen. Und sowas Ähnliches tritt jetzt eben auch in der Chemie auf bei oszillierenden chemischen Reaktionen, also bei Prozessen jenseits des chemischen Gleichgewichts. Das führt uns letzten Endes sehr weit in Felder der theoretischen Physik, beispielsweise die nichtlineare Dynamik und die Chaostheorie. Aber das ist an der Stelle jetzt eindeutig zu weit. Ich wollte nur einen Ausblick geben, wohin die Reise noch weitergehen kann, jenseits des chemischen Gleichgewichts. Für uns in der Chemie ist das chemische Gleichgewicht selbst schon hochinteressant, weil es eben wirklich omnipräsent ist. In der chemischen Technologie, täglich im Labor, im Praktikum oder in ihrem Forschungsbetrieb, später als Promovierende, bis hin zu der Biochemie in jeder Zelle unseres Körpers. Wir sind damit nicht nur am Ende der heutigen Lehreinheit angelangt, sondern auch am Ende des großen Vorlesungskapitels Chemische Thermodynamik. Wir haben jetzt den Übergang zu chemischen Veränderungen, zu chemischen Reaktionen vollzogen und wollen uns dem im nächstfolgenden großen Kapitel, dem Kapitel Kinetik, widmen. In unserer ersten Lehreinheit hatten wir die physikalische Chemie mit einem Bild einer Brücke visualisiert und haben gesagt, die verbrückt die beiden Kontinente Chemie und Physik und wird durch drei solide Brückenpfeiler errichtet. Das sind die Gebiete Thermodynamik, Kinetik und Quantenmechanik. Den ersten großen Pfeiler haben wir jetzt errichtet. Als nächstes haben wir den zweiten vor uns. Wenn wir jetzt mal Veränderlichkeit nochmal für einen Moment ausblenden und uns nur für Gleichgewichtszustände interessieren, können wir also sagen, die sozusagen Nieten und Bolzen, die, frei nach Goethe, die Welt im Innersten zusammenhalten, sind Thermodynamik und Quantenmechanik. Der dritte der drei Pfeiler der Brücke in diesem Brückenbild. Mit der Quantenmechanik werden Sie sich lang und breit noch in der PC2 und der PC3, sogar noch in der PC4 beschäftigen. Mit der Thermodynamik beschäftigten wir uns in der PC1 und haben jetzt die Diskussion abgerundet. Wenn wir jetzt nochmal abschließend auf das ganze Kapitel chemische Thermodynamik zurückblicken, und ich würde sagen, genehmigen wir uns doch diesen Rückblick nochmal jetzt zum Ende dieses großen Abschnitts, dann können wir ganz klar festhalten, dass die Größen Energie und Entropie da drin die zentralen Pfeiler sind. Vor allem die Energie ist eine Größe und ein Begriff, der auch abseits des Gebiets Thermodynamik und physikalische Chemie derzeit mannigfaltig diskutiert wird. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich voraussage, die Energie wird zu dem Wertemaßstab, also sozusagen der neuen Währung des 21. und 22. Jahrhunderts werden. Wir werden und müssen uns bei allem, was wir künftig tun werden oder wollen, vor allem fragen, wie viel Energie kostet das und wo kommt die her? Das Wo kommt die her ist einfach beantwortet. Grundsätzlich ist die primäre Energiequelle für unseren Planeten die Sonne. Sie liefert uns energetisch mehr, als wir brauchen. Ebenso grundsätzlich kann nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik Energie auch gar nicht ausgegeben werden, wenn ich jetzt mal in meinem vorherigen Bild bleibe und Energie als Währung sozusagen diskutiere. Dann können wir eigentlich diese Währung gar nicht ausgeben, weil sie gemäß des ersten Hauptsatzes ja immer erhalten bleibt. Sie kann aber, wie wir im weiteren Verlauf, vor allem im Hinblick auf den zweiten Hauptsatz gesehen haben, durchaus in ihrer Form gewandelt werden. Und da gibt es verschieden wertvolle, verschieden nützliche Formen. Denn nach zweiten Hauptsatz geht das schon mal nicht für jede Form in jede Form mit 100% Wirkungsgrad. Es gibt also verschieden wertvolle Formen der Energie. Für uns pragmatisch wertvolle Formen sind solche, aus denen wir viel Arbeit gewinnen können, weil uns das Leben leichter macht. Und die wir vielseitig nutzen können, die wir beispielsweise auch mal sozusagen in Tütchen verpacken und mitnehmen können. Oder die wir gut über weite Strecken leiten können. Und die Premiumform der Energie, die das alles gewährleistet, ist elektrische Energie. Problem dabei ist, elektrische Energie lässt sich auf nachhaltige, also ökologisch wertvolle Art und Weise nicht an jedem Ort der Welt zu jeder Zeit gut erzeugen. Was wir daher also auf unserem Weg in eine nachhaltige Welt, in eine nachhaltige Energiewirtschaft vor allem brauchen, sind gute Energiespeicher. Das ist also ein Feld, auf dem Sie ganz sicher später mal tätig werden können und ganz sicher einen Job finden werden, weil das einfach gebraucht wird, und zwar in zunehmendem Ausmaß. Schon bald wird allein das Internet das energiehungrigste Land der Welt sein. Gleiches gilt auch für stoffliche Ressourcen. Auch dies, würde ich sagen, wird eine Art Währung werden. Wir werden, sollte es uns gelingen, das momentane Endzeitalter des Anthropozäns, das gerne mal auch als das Kapitalozän bezeichnet wird, zu überleben und die Welt in eine nachhaltige zu transformieren. Und Fußnote, das muss uns gelingen, denn sonst ist wirklich ein Überleben selbst in Gefahr. Dann müssen wir uns generell bei allem, was wir tun wollen, nicht mehr fragen, wie viel Dollars oder Euros kostet das, sondern wie viel respektive welche Ressourcen kostet uns das? In energetischer und in stofflicher Hinsicht. Da die Erde ein geschlossenes System ist, sorry, da kann ich nichts für, das ist einfach so, zumindest wenn wir mal Meteoriteneinschläge als Einbringen von geringen Stoffmengen von außerhalb ausklammern, ist die Stoffmenge auf diesem Planeten konstant. Wir haben also gar keine andere Wahl, als hin zu zyklischen, zu Zero-Waste-Konzepten überzugehen. Ein interessantes Konzept hierbei ist das sogenannte Cradle-to-Cradle-Prinzip. Ich lade Sie ein, informieren Sie sich mal drüber. In diesem ganzen Feld hin zu einer zyklischen, erneuerbaren, ressourcenerhaltenden, nachhaltigen Stoff- und Energiewirtschaft wird mittel- bis spätestens langfristig ein immenser Bedarf nach Ihnen entstehen. Sie werden auf jeden Fall einen Job finden in diesem Feld, weil es ein Feld wird, um das wir als Menschheit gar nicht herumkommen, wenn wir auf diesem Planeten ein Weiterleben haben wollen. Hier finden Sie also auf jeden Fall einen Job, in dem Sie etwas Sinnvolles tun. Betrachten Sie gerne Ihr Chemiestudium und das, was Sie darin lernen, als eine große Vorbereitung auf diese spannende Herausforderung. Bereits jetzt brauchen wir aber schon das, was wir bisher gelernt haben, um schon jetzt unseren Beitrag dazu zu leisten, die Welt überhaupt erstmal in diese Richtung zu transformieren. Wenn Sie alles vergessen aus dieser Vorlesung, dann bitte Folgendes nicht. Die Natur lässt nicht mit sich verhandeln. Die Natur ist eine absolute übergeordnete Größe. Wir können mit der Natur allenfalls insofern in Kontakt in Anführungszeichen treten, als dass wir ihr Fragen stellen können. Das tun wir immer, wenn wir ein wissenschaftliches Experiment durchführen. Ein Experiment ist eine Frage an die Natur. Und die Natur gibt uns darauf eine quantitative Antwort. Wenn du dies tust, passiert das, und zwar in folgendem Ausmaß. Wir können mit der Natur aber jetzt nicht in Rückverhandlung treten. Wir können jetzt nicht sagen, Natur, pass mal auf, können wir uns darauf einigen, dass wir das so machen? Du antwortest mir nicht so, sondern so, und ich mach dafür, komm dir so und so entgegen. Das geht nicht. Ich kann das auch folgendermaßen formulieren. Der Unterschied zwischen einem Gebot, einem Gesetz und einem Naturgesetz ist folgender. Ein Gebot lautet, du sollst nicht. Ein Gesetz lautet, du darfst nicht. Ein Naturgesetz lautet, du kannst nicht. Wir können mit der Natur also nicht verhandeln, so sehr wir uns das manchmal auch wünschen. Ich finde das immer ganz interessant, wenn in so Talkrunden, beispielsweise zum Klimawandel, Vertreter der Wissenschaft in so eine Art Diskussion gedrängt werden und Personen in der Runde, die andere Ansichten vertreten, sagen, sie müssen aber auch verstehen das und sie müssen uns da auch ein Stück entgegenkommen und das braucht auch alles Zeit und so weiter. Hey, also der Wissenschaftler in dieser Runde, der vertritt jetzt keine Position, der gibt einfach nur seine Kenntnis über die Natur wieder. Und mit der Natur können sie nicht verhandeln. Da gibt es kein, sie müssen uns entgegenkommen, wir müssen uns da folgendermaßen einigen, wir müssen kompromissbereit sein und so weiter. Die Natur verhält sich so, wie sie es tut. Punkt. Wenn wir nicht mit ihr leben, wird sie es ohne uns tun. Dies müssen wir begreifen. Jetzt. Und dies müssen wir umsetzen. Jetzt. Darum zähle ich auf Sie. Wirken Sie, wo immer Sie können, in Ihrem Umfeld, schon jetzt, nach dem, was Sie über Thermodynamik, über die physikochemischen Grundlagen unserer Welt und das geschlossene Ökosystem Erde konzeptuell verinnerlicht haben.